Sollen wir anfangen?
Ja, ich würde darum bitten, weil sonst ist die Stunde gleich auch rum.
Ja, ja, gut.
Ganz kurz, also, für mich.
Wir kommen gleich wieder.
Ganz kurz. Ja? Die Mikros lassen wir hier.
Die lassen wir hier, die bauen wir jetzt.
Das ist genau. Ja. Tobi macht inzwischen so ein bisschen betreutes Moderieren mit mir. So, geht los, ne?
Hallo Köln. Hallo Cologne Comedy Festival. Hier ist Grundlos Gute Laune, der einzige Satire-Podcast, der mehr Plot-Twists hat als die französische Politik. Heute live aus dem Elzhof in Köln-Wahn. Die Themen heute: Wird die Vermögenssteuer von Unvermögen gesteuert? Und die Frage: Was, wenn der Posch so hart ist wie der Ulf? Und hier sind die zwangsgebührenfinanzierten Zeugen Mioskas: Tobias Mann und Philipp Simon.
Hallo Köln!
Herzlich willkommen im Elzhof! Und herzlich willkommen an euren Podcastgeräten. Könnt ihr das hören, was hier los ist in Köln? Die Menschen haben sich ausgezogen und fallen übereinander her vor lauter Ekstase. Ist das schön. Grundlos gute Laune heute live aus Köln und im Rahmen des Köln Comedy Festivals. Und Philipp, weißt du, was das Geile ist?
Nein.
Wir sind Teil des Köln Comedy Festivals, obwohl es noch gar nicht begonnen hat. Wirklich, ohne Scheiß.
Wirklich?
Ja, ja, das fängt erst nächste Woche an.
Ach.
Aber wir sind schon dabei.
Ich finde sowieso, dass wir unserer Zeit immer so ein bisschen voraus sind.
Ja, das kann sein, dass das der Grund ist.
Wir sind in Köln, wir freuen uns sehr. In Köln-Wahn ist auch ein Ort, wo man nicht so oft hinkommt.
Das stimmt.
Ne? Weil Sie sind ja hier auf der falschen Rheinseite.
Oh, da so, sind Sie.
Und das ist mir immer wichtig, dass bei den Live-Podcasts von Anfang an die Stimmung scheiße ist.
Ja, genau.
Weil diese Stimmung habe ich mit dir alleine zu Hause nicht. Bei uns ist die Stimmung immer so gut und ich dachte, wenn es so eine gewisse Aggression des Publikums uns gegenüber gibt, das spiegelt auch den politischen Moment so ein bisschen wieder.
Da hast du recht. Oder modernes Theater spaltet ja auch das Publikum. Ja, wenn sich so Menschen mit Blut übergießen oder sowas.
Hat es in letzter Zeit mal wieder sowas gegeben?
Ja, gibt doch in Stuttgart gerade dieses Stück.
Echt?
Dieses Skandalstück. Aber weißt du was, Philipp, bevor wir weiterreden, sind wir doch schon mittendrin im...
Ping-Pong.
Schaust du gerne moderne Theaterstücke im Theater?
Absolut. Ich gehe einmal in der Woche modernes Theater gucken.
Jetzt?
Na, natürlich nicht. Es dürfte doch inzwischen bekannt sein, dass ich außer Promi Big Brother nicht mehr viel gucke.
Stimmt. Also das ist auch etwas, was die Stammhörer wissen, dass Philipp großer Fan von Trash-TV ist.
Absolut.
Und ich so gar nicht. Und der erzählt mir da immer Dinge über Menschen, die ich nicht kenne und wo ich mir denke, warum?
Und das geht mir so, wenn du mir von tagesaktueller Politik erzählst.
Ach so.
Das ist irgendwie...
Ja.
Aber sag mal, ich habe ein Thema mitgebracht. Der Kinderbuchautor Richard David Brecht.
Ja. Ich suche mir einen, habe aber viele, oder wie ist das Buch?
Richtig,
So ähnlich. Ja.
Der Robert Habeck für Studiumsabbrecher hat ein neues Buch rausgebracht, das heißt Angststillstand.
Ja.
Hast du es schon gelesen?
Nein.
Nein.
Kommt das noch in einfacher Sprache? Das ist jetzt, weil es gibt ja mittlerweile ganz viele Bücher, die dann nochmal rauskommen in einfacher Sprache.
Das ist auch so ein Phänomen, oder?
Ja, ja.
Wie ist das eigentlich entstanden? Weil ich mir auch immer denke, merken die Autoren quasi erst selber an den Buchverkäufen, wie blöd ihr Publikum ist und dann machen wir es nochmal in einfacher Sprache.
Ja, vielleicht ist es auch einfach den Zeiten geschuldet, wo die Leute immer so viel Zeit haben. Ja, also bei den ganzen Sätzen, die da gesprochen werden, kann man es vielleicht ja einfach auch schneller zusammenfassen.
Wobei ich beim Buchmarkt ja immer noch ganz bei Volker Pispers bin, der vor vielen Jahren mal gesagt hat, in einem Land, wo die Leute noch genügend Geld haben, um Bücher von Dieter Bohlen zu kaufen, können die Steuern gar nicht hoch genug sein. So, aber hier, also Richard David Brecht hat ein Buch geschrieben, Angststillstand, das ist ja quasi das aktuelle Thema. Und da ist ein Satz drin. Da habe ich mich abends hingesetzt. Erst habe ich ein Stündchen meditiert. Dann habe ich es mit Chantre versucht. Und dann habe ich gedacht, nee, ich muss den einfach Tobi vorlesen, den Satz. Und der erklärt mir, was Richard David Brecht damit meint.
Oh,
also Richard David Brecht schreibt folgenden Satz. Man optimiert sich ins gesellschaftlich-moralische.
Okay. Das war schon der Satz.
Das ist der Satz.
Man optimiert sich ins gesellschaftlich-moralische.
Ja, was bedeutet das?
Vermutlich will er damit sagen, dass die Leute in einem allgemein empfundenen Streben nach Moral sich selber dorthin orientieren, wo sie glauben, dass die Mehrheit sie haben möchte. Ah ja, das wird jetzt mein neuer Job. Ich werde der offizielle Übersetzer von Richard David Brecht. Also, ja. Bei jeder Talkshow sitze ich nebendran, was der Richard eigentlich sagen möchte. Der ist jetzt bei 9:03. Vielleicht fahre ich einfach mal hin und sage, hallo, ich bin der Übersetzer von Richard David Brecht und guck mal, ob ich bis in die Sendung durchkomme.
Ja, vielleicht könntest du auch das Hörbuch lesen.
Ja.
Wobei ich ja persönlich...
Ja, das wäre geil. Du, das mache ich unautorisiert.
Wobei,
der Banksy von Richard David Brecht, ich mache das einfach und stell's einfach so ins Netz.
Wobei, als ich so ein bisschen in dem Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht...
Hast du es wirklich?
Ja, ich hab's. Ja. Natürlich.
Hast du es dir selber gekauft?
Ja. Hm?
Hast du es dir selber gekauft?
Ja.
Oder hat's dir der Christoph Sieber geschenkt?
Ich hau hier keine Kollegen in die Pfanne. Also... und ich habe aber, als ich so ein bisschen drin geblättert habe, nein, ich habe einfach nur in der Buchhandlung drin geblättert und die wichtigen Seiten rausgerissen. Nein, auf jeden Fall habe ich in der Buchhandlung, habe ich mir so gedacht, eigentlich müsste das Hörbuch von Otto Walkes gelesen werden. Ich finde, Richard David Precht gelesen von Otto Walkes, das wäre doch wirklich, das wird
für mich... Hallo, Richard!
Ich finde, das wird...
Hallo, Richard! Hallo, Otto!
Ja, das ist geil. Ja, ich finde, das würde Philosophie auch wieder in neue Bevölkerungsschichten bringen.
Richard David Brecht ist ja auch der Harry Hirsch der Philosophie, kann man sagen, sozusagen.
Ja. Sag mal, ich habe noch ein weiteres Thema, weil ich
noch
merke...
Eins.
Ja, weil ich merke, das Intellektuelle zieht bei dir nicht so.
Entschuldige, nur weil ich das super abgefrühstückt habe, eben dieses Zitat von Brecht.
Sag mal, du wohnst doch in Rheinland-Pfalz.
Exakt.
Ja. Hast du schon etwas mitbekommen von dem neuen Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz?
Ja, man kann uns mittlerweile überall verteilen, wo man möchte.
Richtig. Haben Sie das mitgekriegt?
Also, man muss eingeäschert sein. Nicht, dass Sie denken, oh, den Finger hier und den Arm dort. Also, das geht jetzt nicht.
Wir haben den Manfred Hammer über ganz Rheinland-Pfalz verteilt.
Ja, du.
An den schönsten Orten haben wir seine Körperteile in den Boden gesteckt.
Ja.
Nein, es ist tatsächlich möglich, es gibt keine Friedhofspflicht mehr.
Ja.
Was ich auch schön finde, ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland eine Friedhofspflicht gibt.
Erst die Schulpflicht, dann die Friedhofspflicht, das ist ja...
Aber auch in der Reihenfolge, ja. sondern es ist jetzt möglich, in Rheinland-Pfalz die Totenasche ohne Bestattung außerhalb von Friedhöfen aufzubewahren, zum Beispiel zu Hause.
Ja,
das heißt, dieses, was man früher nur aus Filmen kannte, die Oma steht auf dem Kamin, ist jetzt möglich.
Oder
was für mich jetzt eine schlechte Nachricht wäre, weil ich bin Stauballergiker.
Ja.
Wie findest du das? Also ich kenn's ja aus den Niederlanden tatsächlich so. Bei uns ist es ja, sagen wir mal, sehr, sehr frei. Also ich glaube, vom holländischen Teil meiner Familie haben sich alle einäschern lassen. Und dann sind wir wild mit denen durch den Wald gerannt und haben sie verteilt. Und in Deutschland scheint das ein neues Thema zu sein.
Ja.
Findest du das gut? Oder
ich find
sagst
das super.
Du, das wäre wichtig, dass man weiterhin... weiß, wo er liegt.
Ja, das ist ja eine Entscheidung, die letztlich der Betroffene treffen muss, vorher am besten. Und weil danach gelingt es ja den wenigsten. Aber
ja, gut.
Also es hat zumindest keiner noch wissentlich geschafft. Aber ich finde es grundsätzlich...
Der Opa wollte so ein eigenes Mausoleum. Quatsch, den verstreuen wir auch mal rein.
Ja, aber ich finde das schön. Ich finde das eigentlich eine schöne Geste. Es ist nur blöd, wenn es dann so ist wie bei The Big Lebowski. Kennst du diese Szene, wo sie die Asche von dem Freund verteilen wollen und der Wind bläst ihn wieder zurück ins Gesicht? Also da muss man halt auch noch aufpassen, dass man auf jeden Fall mit dem Wind das Ganze verteilt. Ja, aber ich finde, vom Winde verweht ist eine schöne Geschichte.
Und was in Rheinland-Pfalz jetzt auch möglich ist, ist, du kannst die Totenasche zu einem Diamanten verarbeiten lassen.
Oh.
Hast du es auch mitgekriegt? Wäre das...
Das sind ja, manche sind ja so verkrampft, das können die in Heimarbeit machen. Ja, und da... Ja, da habe ich jetzt schon direkt wieder Bilder im Kopf, die ich selber erzeugt habe. Ja. Aber...
Ja, und dann, was ich auch spannend finde, weil ich habe tatsächlich immer davon geträumt oder ich habe immer gedacht, naja, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, ich fänd's toll, wenn meine Asche auf der Nordsee verteilt wird, weil ich dann weiß, dass ich irgendwann in irgendeiner Seezunge bei einem Deutschen auf dem Teller lande. Das wäre für mich nochmal als Niederländer so ein Circle of Life. Das wäre mein persönlicher Circle of Life. Und habe aber jetzt gelesen, dass es möglich ist, in Rheinland-Pfalz auch Flussbestattungen, und zwar in Rhein, Mosel, Saar und Lahn. Jetzt habe ich mir aber überlegt, in Rheinland-Pfalz ist es erlaubt, in Nordrhein-Westfalen nicht. Jetzt schmeißt du den Opa in Rheinland-Pfalz in den Rhein. Und in Nordrhein-Westfalen ist er plötzlich illegal unterwegs.
Zitat.
So, genug Humor. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was ich sehr wichtig finde. Und weil es auch ein Thema
ist. Das ist gut, dass du es selber wichtig findest. Ja. Wäre geil gewesen, wenn ich gesagt, das ist mir scheißegal, aber ich rede trotzdem drüber. Nee,
ich finde es wichtig und ich dachte vor allen Dingen auch, es ist ein Thema, was dich betrifft. Okay. Denn ich möchte heute über die Reichensteuer sprechen. Und die entscheidende Frage ist ja, wie lösen wir die Probleme dieses Landes? Deutschland hat einen riesen Investitionsstau. Woher kriegen wir die nötige Knete? Und hat da jemand eine Antwort? Und vielleicht hat Jan van Aken ja einen Vorschlag, wie man das alles lösen könnte.
Und ansonsten wissen Sie ja, was meine Meinung ist. Die Antwort auf fast alle Probleme dieses Landes heißt Vermögensteuer.
Ja, Jan van Aken von den Linken.
Ja. Absolut sympathischer Typ. Ich finde, Jan van Aken ist so ziemlich der unsympathischste Linke, der mir je unter die Augen gekommen ist.
Wirklich?
Ja. An der Stelle hat er noch weiter geredet und er spricht auch inzwischen immer von unanständig reichen Menschen. Und das finde ich tatsächlich, ist so eine Konnotation, wo ich denke, ah, das ist so, ist jemand unanständig reich?
Also, es gibt schon Leute, die unanständig reich sind.
Aber Vermögensteuer ist ein wichtiges Thema, wenn wir jetzt drüber reden, aber ist das quasi emotional der richtige Reingang in so ein Thema, wenn ich quasi das so brandmarke?
Naja, aber das ist ja, wir haben das ja schon öfter besprochen. Es ist ja so, dass der Algorithmus da draußen, der uns ja alle mittlerweile mitgenommen hat, dass der ja leider das Zugespitzte belohnt und das Moderate, Reflektierte einfach hinten runterfallen lässt. Insofern musst du möglicherweise auch mit diesen Text the Rich T-Shirts und sowas heute agieren. So traurig das ist, ich mag's ja auch nicht. Ich würde mir auch mehr Komplexität wünschen, aber die bleibt leider Richard David Precht vorbehalten.
Naja, aber das, was wir ja schon erleben, ist eine permanente Polarisierung.
Sollen wir mal Folgendes machen?
Ja.
Wir fragen die Leute mal jetzt, wer für eine Vermögensteuer ist.
Ja.
Und dann fragen wir nach der Strecke nochmal.
Ja.
Und dann gucken wir mal, wie erfolgreich du bei deiner Argumentation gewesen bist.
Ja.
Um einfach mal so ein bisschen hier auch Polarisierung in den Saal zu bringen. Können wir ein bisschen Licht haben im Saal? Ja. Und ich meine, Köln-Wahn ist natürlich ja, habe ich gehört, so dieser Millionärsvorort von Köln auch.
Absolut.
Das ist ja wirklich.
Köln-Wahn ist das Hahnwald von der falschen Seite.
Ja. So, mal ganz kurz. Wer ist für eine Vermögensteuer?
Gut 90%. Ja. Und ich habe hier eine Statistik. Da ging es darum, befürworten Sie eine Vermögensteuer und zwar sortiert nach Parteien.
Mhm.
Also welcher Partei fühlen Sie sich zugehörig? Und insgesamt ist die Zustimmung für eine Vermögensteuer in Deutschland liegt bei 73%.
Okay, also das war hier mehr, das war heute Abend hier mehr. Ihr linkes Pack da unten, du, das ist unfassbar.
Ja, pass auf, nee, nicht, das, ich würde nicht mal sagen Linke, sondern ich würde sagen, das waren gute 90%. Und damit würde ich sagen, haben wir hier ein rein grünes Publikum.
Ja.
Weil da liegt die Zustimmung zur Vermögensteuer bei 92%.
Ja, siehst du?
92% aller grünen Wähler sind für eine Vermögensteuer. Pass auf. Danach mit 89% kommt erst die SPD.
Mhm.
Und jetzt anschnallen, mit 84% kommt dann erst die Linke.
Ja, guck mal
also,
da.
Also das ist ja ein Riesenunterschied. Und dann wird's immer noch interessant. 69% aller Nichtwählerinnen und Wähler wollen auch eine Vermögensteuer.
Mhm.
Und das ist witzigerweise exakt die gleiche Zahl, die auch auf CDU-CSU-Wähler zutrifft.
Aber ist das nicht
69% aller Unionswähler wollen eine Vermögensteuer.
Okay, und Nichtwähler und FDP-Wähler, das ist ja mittlerweile das Gleiche. Und
nee. Bei der AfD...
Den musste ich. Sind FDP-Freaks hier heute Abend? Jemand irgendwie Ortsverband FDP waren? Nee, gibt's auch nicht mehr.
Bei der AfD sind's immerhin noch 50% Zustimmung.
Mhm.
Und tatsächlich die schlechteste Zustimmung zur Vermögensteuer gibt's bei der FDP.
Wie überraschend.
Ja, aber auch da liegt sie noch bei 30%, was ich nicht mal so wenig finde.
Das stimmt, hätte ich jetzt anders gedacht.
Also, es gibt eine große Zustimmung zur Vermögensteuer. Und jetzt ist noch mal ganz kurz die Frage, die Linke. Warum will die Linke unbedingt eine Vermögensteuer? Und dazu hören wir jetzt Michael Schlecht Mitglied des Bundestages von der Linken.
Der Grund, weshalb die Vermögensteuer von uns als Millionärsteuer wieder eingeführt werden soll, ist ja nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch der Punkt, dass damit jedes Jahr 100 Milliarden zusätzliche Einnahmen erzielt werden können. Und dies wäre die finanzielle Basis, um wirklich nachhaltig in Infrastruktur und soziale Dienstleistungen zu investieren und um in extrem hoher Größenordnung mindestens 50.000 Arbeitsplätze in diesem Lande zu schaffen. Das nochmal zum Argument, weil es auch immer wieder herumgeistert ist, das würde Arbeitsplätze vernichten. Nein, eine Millionärsteuer, die der Produktion zugeführt wird, in der Dienstleistung, würde Arbeitsplätze schaffen. Dankeschön.
Bitteschön. Ja.
Kann man unterschreiben, oder? Und ich finde die Zahl Wahnsinn, oder? 100 Milliarden. Und was das an Infrastruktur bringt. Und weißt du, was der Knaller ist? Hm. Das hat der Kollege 2017 gesagt.
Ach so.
Das ist ein 8 Jahre altes Zitat. Sie hören nämlich jetzt mal ein paar Sachen aus einer 8 Jahre alten Bundestagsdebatte.
Jetzt sag mir bloß, dass die Debatte schon mal geführt worden
die
ist.
Die Debatte wurde schon
das
mal...
Das kennt man aus der Politik Nein. gar nicht, dass Themen wiederkommen.
Deswegen dachte ich, versuche ich es mal so rum. Die Debatte ist 8 Jahre alt und vor 8 Jahren gab es schon die Diskussion über diese 100 Milliarden, also auch genau die Knete, die jetzt an allen Ecken und Enden fehlt. Und ich finde wichtig, wenn man über so ein Thema Vermögensteuer spricht, sind Zahlen, Fakten immer sehr wichtig, dass man die am Anfang mal so ein bisschen klar hat für sich. Und da habe ich in dieser Bundestagsdebatte festgestellt, dass es doch bei der Linken einen absoluten Experten für Zahlen gibt. Mhm. Und das ist der Kollege Klaus Ernst. Und
den gibt's heute noch.
Den gibt's heute auch immer noch, ja, ja. ja. Und der liefert uns jetzt mal so ein paar Basisfakten.
Laut Oxfam besitzen 8 Männer so viel wie der Rest der Menschheit. 3,5 Millionen Menschen.
Ja.
Ja.
Bei der Linken ist der Planet einfach sehr klein geworden. Es ist sehr überschaubar. 8 Männer besitzen so viel wie die anderen 3,5 Millionen. Und jetzt ist natürlich meine Frage an Klaus Ernst. Du, Klaus, wie sehen denn bitte einmal die Zahlen für Deutschland aus und bitte so, dass wir sie auch mal klar vor uns sehen können.
In der Bundesrepublik sieht die Situation so aus. Das reichste Tausendstel besitzt 17,3% des Nettovermögens. Die ärmere Hälfte hat gerade mal 2,5%. Ein Drittel des Nettovermögens gehört dem reichsten 1% der Bevölkerung. Und was wir auch wissen, diese Verteilungsrichtung geht weiter. Die Reichen werden reicher, weniger haben immer mehr. Und je weiter sie in die normale Bevölkerung reingehen, dort wird der Anteil der Rest der Bürger, der überhaupt noch was hat, immer kleiner.
Ein Königreich für ein Schaubild. Also wo... Wo ist Klaus von Wagner mit seiner Tafel, wenn man ihn braucht?
Ja, ja, ich finde, gerade wenn man es nur hört, dann kann man es wirklich vor sich sehen.
Ja. Gut, aber ich habe ja eben nach mehr Komplexität gefragt und da ist sie. Aber das ist genau das Ding. Das ist jetzt etwas, was sehr faktenreich ist. Möglicherweise hat er auch, wenn man da einen Strich drunter zieht und man mit mehreren Mathematikern drüber brütet, auch recht. Aber da musst du halt
ja, ich würde da definitiv mal eine KI drüber laufen lassen. Ja, also
das schon.
Oder vielleicht auch einfach als Hörbuch in einfacher Sprache.
Ja. Aber jetzt hier, und da sind wir genau beim Punkt, wenn du den Punkt heute rüberbringen willst, ja. bei uns vertiktokten und instagramisierten Geistern, die wir heute ja. leider sind, musst du das so in einem Satz, dass du irgendwie sagst, wenig, viel, viele nix, ja. Ende. Ja.
So.
Hashtag Scheiße, sowas. So. Und dann, ja. aber das ist doch, so musst du es heute machen.
So, ja. und das ist der Moment, wo die CDU ins Spiel kommt.
Okay.
Denn der Kollege Olaf Gutting von der CDU.
Ja, Grüße.
Der hatte eine Antwort auf Klaus Ernst und den Vorschlag der Linken für eine Vermögensteuer.
Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Herr Ernst, das muss der Staub sein von Ihrem Antrag, den Sie hier stellen. Den Sie bereits 2010 und 2012 schon mal gestellt haben, aus der Muttenkiste herausgezogen, die Wiederbelebung der Vermögenssteuer. Wir haben das in den letzten Wahlperioden abgelehnt. Wir werden es auch heute wieder tun. Es war falsch, es ist falsch und es wird auch falsch bleiben, was Sie hier vorschlagen.
Das ist klare Sprache, das versteht man sofort.
Das kannst du auf ein Brettchen machen. Ja. Gibt auf dem Weihnachtsmarkt immer die mit dem Lötkolben, diese Sprüche, die Brettchen reinbrennen. Ja? Es war falsch, es ist falsch, es wird falsch bleiben. Ja. Und jetzt gibt's Gemüsesuppe. Sowas, das ist irgendwie... Das, sowas hing bei meiner Oma in der Küche. Ja. Meine Oma hatte auch, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, hatte in der Küche an der Wand hängen, so auf so Ton, so ganz kunstvoll. 10 waren geladen, 12 sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe, heiß alle willkommen.
Ja. Ja. Aber fällt Ihnen was auf, dass der Kollege Tobias Mann, weil es ein Thema ist, Vermögensteuer, das betrifft dich und du versuchst den ganzen Abend immer wieder abzuschweichen. Erzählt er von der Oma, wie zu Hause war, ne? Merkst du selber.
Du musst, das ist Verdrängung, was du machst. Du musst, wenn du politische Inhalte heute transportierst, musst du es immer mit einer persönlichen Geschichte verknüpfen. Du musst immer sagen, ja, ich hatte ja auch mal einen Hamster und der hat auch keine Steuern bezahlt. Also das ist so, das ist so irgendwie deine Anknüpfung. Und trotzdem war er im Hamsterrad, so wie wir alle. Also so musst du einfach Geschichten erzählen.
Also wir halten fest, die CDU war vor 8 Jahren schon sehr, sehr klar. Ja. Überhaupt kein Bock, sehr staubig. Mhm. Bleibt noch eine Frage offen. Wie steht denn jetzt die SPD zu diesem ganzen Thema? Und wie schauen die auf die Vermögensteuer? Und jetzt kommt eine ganz spezielle Sicht auf die Dinge von Lothar Bindig aus der SPD.
Denn die Ungleichheit, das haben wir ja gelernt, stört nicht nur den sozialen Frieden, noch viel schlimmer. Die, die immer auf Wachstum setzen müssen, auch wissen, Ungleichheit stört auch Wachstumsentwicklung. Aber das Allerschlimmste ist, und da frage ich mal so die Reichen unter uns, ob es nicht auch das Wohlbefinden stört. Natürlich kann ein Reicher sich eine tolle Villa bauen und einen Zaun drumherum. Aber ehrlich gesagt, wenn ich einen Zaun um meine Villa habe, muss auch ich immer durch diesen Zaun rausgehen und wieder rein. Vielleicht wäre es schöner, ich hätte eine Situation, in der ich das nicht brauche. Also insofern, lasst uns zum Wohlbefinden zurückkehren.
Das ist doch Politik im praxisnahen Ansatz.
Aber Moment, jetzt musst du mir das mal erklären.
Naja, er hat halt gesagt,
es ist ein bisschen wie eine Büttenrede.
Ja.
Als ob gleich der Tusch kommt. Ich habe einen Zaun in meinem Haus, aus dem muss ich ja selber raus. Und weil ich das jetzt nicht mehr will, bleibe ich einfach still, hello. So, das ist so dieser Vibe, der irgendwie darüber kommt. Aber jetzt, nee, aber.
Mein
lass uns mal,
aber
lass uns mal zu dem
also
Punkt.
Insgesamt,
was will er denn damit sagen? Warte,
insgesamt war sowieso mein Eindruck, dass sein Schlüpper an dem Tag ein bisschen eng saß. Das war jetzt so, ich dachte, hups. Hups, hups, hups.
Lass uns das Szenario noch durchspielen. Ja. Du baust dir eine Villa.
Ja.
Du bist wohlhabend.
Ja.
Baust dir einen Zaun drumherum. Ja. Sagst, ah, scheiße.
Ja? Reden wir jetzt von dir oder?
Nein. Achso, nein, nein, nein. Ich rede von den Reichen hier in Köln. Ja. Also, die jetzt, und jetzt sagst du dir, ich zahle Vermögensteuer, dann kann ich den Zaun ja abbauen, weil so viel Geld sozusagen weggeht, dass keiner mehr an mein Reichtum will. Ja. Weil ich ja schon genug gebe.
Ja.
Das heißt also, für deinen Seelenfrieden als Reicher, dafür, also so ähnlich wie Ablasshandel, dafür, dass du reich bist, zahlst du sozusagen Geld, so Schutzgeld, also quasi du zahlst Schutzgeld. Du zahlst Schutzgeld an alle die Bedürftigen im Land, oder?
Ich habe das Gefühl, heute Abend schlecht wieder der FDPler in dir durch. Nein, er meint einfach, dass es mehr Miteinander gibt, dass es nicht so starke Armut gibt, nicht so viele Reiche, sondern mehr Wohlbefinden.
Würdest du das unterschreiben, was er sagt?
Ich unterschreibe bei der SPD nichts. Ich bin wahnsinnig.
Außer dem Mitgliedsantrag vor 2 Jahren. Aber gut, das...
So, pass auf. Ja. Aber, also, das war die Debatte vor 8 Jahren. Wir merken, die Debatte vor 8 Jahren war eigentlich so, wie sie heute sein könnte.
Ja. Ja.
Und deswegen springen wir jetzt mal ganz aktuell ins Jahr 2025 und gucken uns die Vermögensverhältnisse im Jahr 2025 jetzt einmal kurz an.
Rund 18 Billionen Euro besitzen die Deutschen privat. Auf die ärmeren 50% entfallen davon nur 2%. Die reichsten 10% hingegen halten zusammen 56% des Vermögens. Nach oben hin nimmt diese Konzentration weiter zu. Das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt 33% und die reichsten 0,1%, das sind rund 80.000 Menschen, die halten bis zu 20% des Vermögens.
Das ist der Wahnsinn.
Ja, das ist schon krass.
Das ist eine unfassbare Umverteilung. Man muss sich das überlegen. Wir haben über 80 Millionen Bundesbürger und 80.000 Menschen in diesem Land halten 20% vom gesamten Vermögen des Landes. Und da stellt man sich natürlich die Frage, ist eine solche Ungleichheit gut? Sowohl sozial als auch aus finanziellen Aspekten gesehen, als auch des, sagen wir mal, gesellschaftlichen Friedens wegen. Und bräuchten wir da nicht eine Vermögensteuer? Und diese Frage würde ich jetzt gerne mal Thomas Mittelberg von der CDU stellen. Und Mal hören, was er dazu zu sagen hat.
Ich halte die Vermögensteuer nicht für einen gescheiten Ansatz, wenn man auch, ich sag mal, mit irgendeiner Umverteilung, ich sag mal, insgesamt positive Wirkungen für die Gesellschaft erzielen will. Weil wir brauchen ein gewisses Maß an, ich sag mal, Ungleichheit, um auch eine Dynamisierung in so einer Gesellschaft oder auch in der wirtschaftlichen Entwicklung hinzukriegen.
Boah, ich sag mal, was für ein ich sag mal.
Es steckt ja eine ganz große Lüge drin. Also er sagt ja, wir brauchen eine Dynamisierung, ja, damit die Leute das Gefühl haben, na, ich kann noch mehr erreichen. Das Problem ist, dass viele Leute einfach überhaupt nicht mehr erreichen können. Dieses Aufstiegsversprechen, was er da drin quasi verklausuliert, das gibt's ja gar nicht mehr. Ja, weil die Leute inzwischen quasi mit gut verdienenden Job einigermaßen froh sind, wenn sie die Grundkosten noch tragen können. Das heißt, ich finde, der Satz ist, für mich war es das mit das Unverschämteste, was ich seit langem gehört habe. Es ist mir völlig, völlig rätselhaft.
Ja, das Interessante ist natürlich, dass von der Union auch immer dieses Beschwichtigende kommt, wenn es um Steuern für reichere Menschen geht. Dann sagen wir, ja, da ist alles irgendwie. Aber die Aufgeregtheit der Debatte, wenn es um das Bürgergeld beziehungsweise die Grundsicherung geht, die steht dann in keinem Verhältnis mehr.
Nein,
also
und
da
es
werden sie auf einmal ganz emotional. Das geht doch nicht, das kann doch nicht sein. Das ist doch für unsere Gesellschaft nicht gut, diese Ungerechtigkeit. Ja, dass sich da ein paar in die Hängematte legen. Aber an der Stelle haben die das gar nicht. Das musste geistig erstmal hinkriegen.
Ja. Und deswegen hören wir an der Stelle, weil wir gerade von geistig sprechen, einmal Friedrich Merz zur Vermögenssteuer.
Wir können die sozialen Versprechen nicht halten, indem wir wenigen, und seien sie auch noch so vermögend, möglichst viel nehmen von dem, was sie haben.
Und jetzt bedenken Sie nochmal, was der die ganze Zeit zum Bürgergeld erzählt. Also, und ich finde das so ein Phänomen, dass man, ich finde es ja grundsätzlich gut, Empathie für Menschen zu haben. Und ich finde auch Empathie gegenüber reichen Menschen ist gut. Was ich mir nicht mehr erklären kann, ist, warum wir einen Hass auf ärmere Menschen entwickeln und der politisch quasi auch noch hochgekocht wird und uns permanent bei reichen oder wohlhabenden Menschen diese Schutzargumente oder dieses wir können das nicht machen. Es ist so irre, wenn sie... Und der Merz macht an der Stelle ja auch wieder einen ganz guten Trick, weil er redet wieder von Sozialkosten. Und bei dem springt bei uns natürlich immer direkt der Gedanke Bürgergeld. Wir können uns die sozialen Kosten, er redet da immer von, ja, wir können uns diese ganzen Schmarotzer nicht leisten. Ich habe schon mehrfach gesagt, der Anteil des Bürgergelds an unseren gesamten Sozialausgaben beträgt 4,1%. Der Anteil der Rentenpflege- und Gesundheitskosten über 60%. Und bei dem könnte uns natürlich eine Vermögensteuer helfen. Und Friedrich Merz tut so, als ob gerade die hohen Einkommen jetzt schon total stark belastet werden. Das ist ja auch immer das, was uns erzählt wird. Und da hören wir uns jetzt mal eine Statistik zu an.
Nach Schätzungen zahlt eine durchschnittliche Familie aus der Mittelschicht 43% ihres Bruttoeinkommens an Steuern und Sozialabgaben. Multimillionäre hingegen zahlen nur 29% ihres Einkommens an Steuern und Abgaben. Und die rund 249 Milliardäre in Deutschland zahlen durchschnittlich 26% ihres Einkommens an Steuern.
Wollen wir noch weiter über Steuergerechtigkeit quatschen?
Aber diese Debatte, die könnte man ja führen, wird ja auch von zum Beispiel von der Linken geführt, aber sie verfängt eben nicht. Was einfach immer verfängt, ist dieses nach unten treten. Das ist ja wirklich, das ist der Griff in die Mottenkiste. Immer wieder diese Bilder erzeugen, ja, da gibt's diese Faulenzer, die nichts arbeiten und die alles bekommen und so. Und das verfängt. Und wenn sich dann ein Lindemann jetzt bei Lanz hinsetzt und dann gefragt worden ist, warum sie sich jetzt da beim Bürgergeld irgendwie so einigen konnten, wo er gesagt hat, ja, das hat Lindemann sinngemäß gesagt, ich paraphrasiere, ja, wir haben uns jetzt geeinigt, damit wir nicht gezwungen sind, als Politiker in jeder Talkshow über das Bürgergeld zu sprechen. Das musst du dir mal vorstellen. Wer hat es denn thematisiert die ganze Zeit? Ja, also manchmal fehlen auch mir da die Worte. Ja.
Und ich, ja. Und ich finde, man muss die Geschichte mal anders erzählen. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer davon geredet, wir können uns diese Bürgergeldempfänger, wir können uns das nicht mehr leisten. Und wir haben ja jetzt gerade festgestellt, dass die Mittelschicht den größten Batzen an Steuern in diesem Land trägt. Und ich finde, man kann die Geschichte auch mal andersrum erzählen. Man kann auch mal sagen, dass sich die Mittelschicht es nicht mehr leisten kann, so viele Milliardäre zu finanzieren, die nicht bereit sind, ihren Anteil an den Kosten zu tragen. Wir reden, was mir halt immer wieder in Deutschland auffällt, ist, dass wir eine völlig seltsame Art und Weise haben, über Reiche zu sprechen. Ja. Da kommt in Deutschland immer
meinst
so
du
eine...
Meinst du die Katharina Reiche oder die...
Ja, genau die meine ich nämlich. Ja. Wir entwickeln, ich habe das Gefühl, auch in der Öffentlichkeit, da wird immer so eine Form, ja, die werden immer alle so devot auf so eine seltsame Art und Weise und wir sind tatsächlich bei Katharina Reiche.
Wirklich?
Ja.
Habe ich eine Überleitung geschaffen, ohne es zu merken?
Ja.
Ja, das denn, ist einfach gekonnt, ist gekonnt. Das ist einfach. Ja, ja, danke schön, vielen Dank. Ja, zwei fanden super.
Katharina Reiche ist das perfekte Beispiel für die verquere Sicht auf Reichtum in Deutschland. Denn hier, hören wir jetzt mal, sie soll bei der Bild,
ja.
Wir haben sie ja leider noch nicht so oft in Interviews gesehen und Sie werden auch gleich merken, warum.
Ja, sie wirkt immer so ein bisschen, als sei sie nicht grundlastfähig.
Absolut.
Ja. Also, das ist ein kleiner Witz für Energiefreaks. Egal, nein, ist egal.
Hier soll sie bei der Bildzeit auf eine ganz einfache Frage antworten und ich finde, an der Antwort merkt man, für mich steckt da die komplette Sichtweise in Deutschland auf reiche Menschen drin.
Eine Frage an Frau Reich, ab wann ist man aus Ihrer Sicht eigentlich reich?
Es ist, finde ich, bedauerlich, dass wir jene, die über Vermögen verfügen, wir schon gar nicht mehr fragen, wie sind sie denn da eigentlich dahin gekommen. Das Vermögen vielleicht nicht nur das Geld und die Immobilie ist, sondern auch ein Unternehmen, das Werte schafft, das Maschinen hat, das Menschen beschäftigt, das Beitrag zum Wohlstand hat.
Die Frage,
doch,
wann
das ist
man
die Frage. Das ist die Frage.
Nein!
Nein, das
nein,
ist nicht die Frage!
Das ist nicht die Frage!
Nein.
War das die Frage?
Nein!
Das war doch nicht die Frage!
Nein, aber sie ist noch lange nicht fertig.
Ach so!
Ich habe die allermeisten Familienunternehmer oder auch Menschen mit hohem Einkommen kennengelernt, die sich sehr wohl Gedanken machen, ihrem Umfeld was zurückzugeben. Das Mäzenatentum in Deutschland ist groß. Die Verbundenheit von Unternehmen in ihrer Region etwas zurückzugeben, ist groß. Schauen Sie sich die großen familiengeführten Unternehmen an, was die an sozialem Netzwerk schaffen, für Sport, für Kultur, für Kunst, für ihre Region, ist enorm. Ihre Frage, ich verstehe Sie, Sie müssen zuspitzen, spaltet aber.
Was? Er hat doch nur gefragt, ab wann ist jemand reich?
Na und vor allen Dingen, die müssten die ganzen Schuldinger und Sportvereine nicht unterstützen, wenn sie vernünftig Steuern zahlen würden.
Das ist doch das. Mäzenatentum oder was hast du
das
gesagt?
Das ist völlig irre.
Dann doch.
Wenn also immer, das Argument, was sie an der Stelle bringt, ist, jetzt beschwert euch doch nicht. Die geben doch schon so viel.
Ja, die Philanthropen. Ich meine, da muss man auch mal eins sagen, das ist doch aber auch ein Fakt. Letzten Endes mir ist doch lieber, wenn so ein Geld dann im Prinzip per Steuer erhoben wird und dass das dann in demokratische Prozesse fließt, als dass man irgendwie angewiesen ist auf Menschen, die irgendwo sagen, da gebe ich mal was, da gebe ich mal was. Das ist so undemokratisch.
Und diese Diskussion führen wir jetzt seit Jahrzehnten. Und ich befürchte leider, dass wir auch mit dieser Regierung bei der Vermögensteuer nicht vorwärts kommen werden. Und ich finde das unfassbar frustrierend, wenn man sieht, dass durch alle Parteien im Prinzip, bis auf AfD und FDP, aber selbst bei der AfD noch 50%, durch alle Wähler, durch die gesamte Bevölkerung es eine große Mehrheit gibt, die sagt, wir fänden ein gerechtes Steuersystem ganz nett, es sich verdammt nochmal in diesem Bundestag keine Mehrheit dafür findet.
Philipp, das muss der Staub sein von deinen kabarettistischen Argumenten. Ja, die Manöverkritik. So. Heute live aus dem Publikum. Und zwar hier, soll ich einfach mal so reingehen? Ja,
ja, geh doch einfach mal so rein.
Zum Beispiel das hier. Von Uli. Ja? Uli hat geschrieben, wenn dem Kollegen Mann noch einmal ein Helau rausrutscht, bekommt er lebenslanges Köln-Verbot.
Ja.
Das ist...
So. Und darf ich...
Ja, das,
und
das,
darf ich? Ja, und ja, und
das muss diese menschenfreundliche Art sein, die man von Köln
absolut
kennt.
Absolut. Ja. Und du, ja,
dieses soll Tolerante.
Und soll ich dir sowas sagen?
Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Uli kenne.
Wirklich?
Ja, weil ich hab, warst du das, Uli? Ja, siehst du, weil der Uli ist nämlich der Präsident von dem Kegelverein in Zollstock, wo ich Mitglied bin.
Du bist Kegelvereinsmitglied?
Absolut.
Spielt ihr auf der Deutschen Bundeskegelbahn auch?
Uli, wo spielen wir? Im Zollstocker Hof.
Ja, also an ja, unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir ehrlicherweise uns, muss man dazu sagen, keiner von uns ist nüchtern, wenn wir da runtergehen, ja, in den Keller.
Wir bedanken uns bei unserem Hauptsponsor, dem Zollstocker Hof.
Ja.
Hier oh, fallen der die Kegel immer zu deinen Gunsten.
Ja. Also genau, deswegen und Uli natürlich auch sehr erstens im Karneval engagiert ist, zweitens hervorragende Stadtführung anbietet und drittens mit meinem Freund Frank Mausbach zusammen auch einen Podcast hat, den ich total empfehlen kann für alle Kölner.
Das
ist nämlich das Köln-Ding der Woche. Ja. Da erklären die beiden nämlich jede Woche was zu Köln.
Das könnte ich
auch
mal.
Ja, jetzt dürfen sie einmal richtig klatschen.
Ja, bitte unbedingt. Jetzt habe ich eine Frage an dich, die kommt von Mischa und die möchte ich dir weitergeben. Diese Frage ist, wenn deine Asche zu Vinyl gebrannt werden würde, welches Lied sollte es werden?
Ganz
klar. Die Frage
klar
ist bei dir natürlich falsch gestellt, weil deine Platte wird bestimmt keine Single, sondern eine Langspielplatte.
Ja.
Aber was wäre es?
Natürlich, wann wird's mal wieder richtig Sommer von Rudi Carrell?
Ja, das finde ich schön. Ja.
Oder wahlweise auch Mama von Heinche.
Ja, ich finde, bei mir würde Geboren, um zu leben vom Graf.
Geboren, um zu leben. Du, der ist zurück.
Ja, ich weiß, der Graf ist zurück.
Uns bleibt auch dieses Jahr wirklich nichts erspart.
Nein, nein, das Geld war alle. So,
ja. Du, das könnte eigentlich auch der Titel. Das könnte eigentlich auch der Titel für unseren Podcast werden.
Oder für die Abschiedstournee, die wir dann machen, ähnlich wie die Scorpions. Und Sven hat uns einen Vorschlag geschrieben, den ich einfach mal hier so vorlese. Wenn man in Rheinland-Pfalz die Asche der verstorbenen Oma auf den Kamin stellen kann, frage ich mich, ob man die Asche der Oma nicht auch in eine Eieruhr füllen sollte. Sie könnte dann auch nach ihrem Ableben die Wirtschaft ankurbeln.
Eieruhr?
Ja.
Du meinst so eine Sanduhr?
Stimmt, du hast recht. Also in der Eieruhr läuft wenig Asche. Da hast du
in
recht.
In der Eieruhr...
Aber du hast natürlich recht. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn du zumindest vom Vorgesetzten oder vom Vorgänger auf deinem Job, wenn dann dessen Asche in der Sanduhr auf deinem Schreibtisch wäre. Mit dem Spruch dabei, auch deine Zeit wird ablaufen.
Ja.
Das könnte beflügelnd wirken. So, hier schreibt aber der Marvin. Und
ja,
Marvin stellt eine Frage, da kann ich relaten, wie die jungen Leute heute sagen. Denn er schreibt, hi Tobi, hi Philipp, ich schreibe bald meine Bachelorarbeit über, das ist das mit den Rosen.
Ja.
Und ich schreibe bald meine Bachelorarbeit über Satire und muss parallel noch meine letzte Statistikklausur bestehen. Beides im letzten Versuch. Habt ihr einen Tipp, wie ich bei dem Druck nicht durchdrehe und trotzdem cool bleibe?
Ja, kiffen.
Und wie kann ich...
Hemmungslos kiffen.
Also ich kann noch aus meinem Studium berichten. Ich hab.
Du hast studiert?
Ja, ich mag es aber nicht sagen, was ich studiert habe. Ich hab BWL studiert.
Mir ist es neu, dass du einen Schulabschluss hast.
Ja, danke, danke. Nee, ich hab BWL studiert.
Was hast du studiert? Hä? Was hast du studiert?
Lass es mich doch nicht aussprechen. Ich hab BWL studiert.
Da ist er doch.
Aber ich konnte nicht anders. Als ich studiert habe, gab es nur zwei Studiengänge.
Ja, ja, klar.
Es gab nur Jura und BWL. Was anderes gab es damals
Bullshit.
Nicht.
Bullshit. Wir sind beide gleich alt. Weißt du, was ich studiert
Achtung,
habe?
Achtung, jetzt bin ich gespannt.
Germanistik, Geschichte und Philosophie.
Ja, und deswegen, deswegen sitzt du heute Abend hier. Ja.
Und ich hatte danach die Wahl. Kabarettist oder Taxifahrer.
Nein,
und ich habe mich entschieden. Ja.
Text der Woche.
Yeah! Yeah! Trump. Also folgende kurze Geschichte. Wir haben vor dem Sommer haben wir einen Podcast live aufgezeichnet, eine Folge in Dortmund. Und dort hatte der Kollege Tobias Mann die, wie ich finde, nach wie vor grandios einfache Idee, zu sagen, weißt du was, ich übersetze den Donald Trump mal wirklich ins Deutsche. So. Und das ist tatsächlich auf Instagram, wir haben es dann gepostet und du hast auch noch einige andere Dinge gemacht und hast es als Trump Poetry Slam gepostet und es ist deutlich viral gegangen. Und was ist denn jetzt los?
Nix, alles gut. Ich habe eine SMS bekommen. Mein Taxi ist da. Nein, mach. Es ist, nein, ist alles gut.
Und deswegen war es tatsächlich mein ausgesprochener Wunsch, dass du für diesen Podcast heute, für diese Folge in Köln, auch nochmal ein Trump Poetry Slam vorbereitest. Den habe ich mir gewünscht.
So, und ich habe was ganz Aktuelles gefunden, und zwar hat Trump ja gesprochen, auch beim Gaza-Friedensgipfel in Sharm el-Sheikh, und dort hat er in einer Passage der Rede verschiedene der anwesenden Staatschefs vorgestellt, und da hat er unter anderem auch geredet über die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und andere.
Italy, we have a woman, a young woman who's, I'm not allowed to say it, because usually it's the end of your political career if you say it, she's a beautiful young woman. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. We have Norway. Oh, Norway. Oh, yeah, Norway. What happened, Norway? What happened? I don't think he wants to stand. Oh, he's back there. Yeah, we have Norway.
Das ist jetzt original O-Ton Donald Trump. 1:1 übersetzt.
In Italien haben wir eine Frau. Eine junge Frau, die ist, ich darf es eigentlich nicht sagen, weil das normalerweise das Ende deiner politischen Karriere ist, wenn du es sagst. Sie ist eine schöne junge Frau. Wenn du in den Vereinigten Staaten das Wort schön in Bezug auf eine Frau benutzt, dann ist das Ende deiner politischen Karriere. Aber ich gehe das Risiko ein. Wo ist sie? Wo ist sie? Ah, da ist sie. Du hast nichts dagegen, schön genannt zu werden, oder? Weil du es bist. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir wissen das sehr zu schätzen. Sie wollte hier sein und sie ist unglaublich. Und sie wird wirklich respektiert in Italien. Sie ist... Sie ist eine sehr erfolgreiche Politikerin. Wir haben Norwegen. Oh, Norwegen. Ei, Norwegen. Das hat er wirklich so gesagt. Ei, Norwegen. Was ist passiert? Norwegen, was ist passiert? Wo ist Norwegen? Wo ist er? Wir haben Johnny. Wir fahren zur Weltmeisterschaft, das kann ich dir sagen. Wo ist Norwegen? Ich glaube, er will nicht aufstehen. Oh, er ist da hinten. Da haben wir Norwegen.
Großartig.
Ja. Und Sie müssen sich immer eins bewusst machen, dieser Mann hat die Codes für Atomwaffen. Und
ich finde, in Anerkennung dieser, finde ich, Arbeit, die du da leistest, also wirklich die Sprache von Donald Trump auch ins Deutsche zu übertragen und damit auch für die Deutschen intellektuell nachvollziehbar zu machen, habe ich mir ein kleines Geschenk für dich überlegt.
Oh.
Und zwar habe ich Cappies machen lassen. Toby was right about everything.
Sensationell.
Sensationell.
Zitat dort.
So, und ich habe mich einem Thema angenommen und ich habe, Philipp hat das so gesagt, Tobi, guck doch mal, das ist doch ganz interessant vielleicht. Und ich habe mich da breitschlagen lassen und ich muss sagen, auch ich habe gezweifelt, ob ich da wieder rauskomme aus diesem Rabbit Hole, in das ich da reingekrochen bin. Ich habe mich angenommen, den Polarisierungsunternehmern in unserem Land. Das ist ein Begriff von Steffen Mau, der hat den geprägt, das ist ein Soziologe. In seinem Buch Triggerpunkte kommt das, glaube ich, auch vor. Polarisierungsunternehmer sind so Influencer, Politiker oder mediale Meinungsmacher, die bewusst auf Empörung und Spaltung als Strategie setzen. Und das monetarisieren die. Harald Welzer hat auch gesprochen von der Bewirtschaftung von Angst und Gefühlen. Und jetzt müssen wir da sagen, wenn wir über so ein Thema sprechen, wenn es um Polarisierung und Zuspitzung geht, da zeigen wir natürlich, wir beiden, mit dem Zeigefinger auf Menschen, aber ein paar Finger zeigen natürlich immer auch ein bisschen auf uns zurück.
Naja, aber warte, stopp. Ja, aber ganz ruhig. Also da gibt's ja noch einen großen Unterschied. Wir sind die Hofnarren. Unsere Aufgabe ist es, die Dinge zu überzeichnen.
Das wird immer schwerer.
Und es ist ein Unterschied.
Ja, ich gehe wirklich morgens beim Bäcker die Leute, Herr Mann, Sie haben doch so furchtbar viel Material. Da sage ich, das ist kein Material, das ist schon fertig. Also es ist wirklich, kann ich nicht anders sagen. Ja?
Aber wir sind ja die Hofnarren.
Ja.
Aber es gibt ja nochmal, einen Unterschied, ob ich quasi Empörung dazu nutze, um ein Geschäftsmodell voranzutreiben, oder ob ich eben der Hofner bin, der sich über alles und jeden lustig macht, und zwar in einem theatralen Raum.
Und deswegen habe ich mich den Journalistinnen und Journalisten angenommen, ja, in dem Bereich der Polarisierungsunternehmer. Und da habe ich so die Empörungs-Avengers jetzt für Sie mal quasi ja, zusammengetragen. Das ist einmal der Kollege Julian Reichelt.
Absolut.
Von News. Ulf Poschert ist ein anderer. Dann haben wir noch Nena.
Nena, du hast aber ganz tief, also ja, hattest du denn einen Taucheranzug an, als ja, du da...
Das war wirklich. Dann Nena Brockhaus noch, die ist mittlerweile wieder bei Welt-TV. Und natürlich, die Älteren werden sich erinnern, Peter Hane.
Oh! Der auch,
so diese vier sind so die, für mich so die Empörungs-Avengers, so auch durch die Generationen. Aber ich möchte mich beispielhaft jetzt und heute Abend Ulf Poschert zuwenden. Deutscher Journalist, Medienmanager, Publizist und Autor. Der war Chefredakteur von Welt N24 und seit Januar 2025 ist er Herausgeber von Welt, Politico und Business Insider. Also ein waschechter Springermann auch. Und die österreichische Zeitung Der Standard nannte Ulf Poschert im Jahr 2021 mal neoliberales Twitter-Rumpelstilzchen. Und der gemeine Polarisierungsunternehmer ist daran zu erkennen, dass er selbst sagt, er sei keiner. Und das sagt er auch. Aber wer ist der Mensch? Wer ist das Mysterium Ulf Poschert? Und er war im Hotel Matze, bei dem Podcast Hotel Matze, bei Matze Hilscher zu Besuch. Ich habe mir dieses über dreistündige Gespräch reingetan. Und da gibt's ganz, ganz viele Selbstbeschreibungen von Ulf Poschert. Das hier ist eine davon.
Jeder, der mich 15 Minuten kennt, weiß, dass ein Hitlerbart so ziemlich das Allerabsurdeste ist, was man so projizieren kann. Aber ich habe strategisch keinerlei Ressourcen darauf verwandt, mein Image an irgendeinem Punkt so zu bearbeiten, dass es so ein Crowdpleaser wird.
Also er hat mit vielen Worten gesagt, er versucht nicht allen zu gefallen. Das hat er gesagt und Sie haben schon gemerkt, das ist die Originalsprechgeschwindigkeit. Ich habe das nicht verlangsamt. Wollte ich gerade sagen,
wenn das Interview 3 Stunden lang waren, sind in Wirklichkeit 15 Minuten nur die Pausen.
Für Ulf Poschert wurde die Funktion bei Podcast-Apps entwickelt, dass man doppelte Geschwindigkeit abspulen kann.
Ja.
Und das ist noch nicht alles. Also die Vergleiche, die ihn selber betreffen, die nehmen kein Ende. Er hat sich hier ein Thema genommen, dem er sich auch sehr differenziert nähert. Es ist eins seiner Feindbilder, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und über diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagt Poschert Folgendes.
Ich nehme sie als das, was sie sind, nämlich eine kulturell dominante, hegemoniale Macht. Und ich sehe das so, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das habe ich schon, wie ein Todesstern. Und ich bin einer der Jedis und ich versuche den Schacht zu finden, wo man was reinschmeißt, damit er auseinanderfliegt. So.
Ja, das ist schon destruktiv.
Findest
aber
du?
Weißt du, was mich gerade fasziniert hat bei diesem ersten Zitat? Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich jemals in meinem Leben irgendwo auf der Couch gelegen habe und so über mich selber nachgedacht habe. Und dann ist mir so aufgefallen, hast du jemals solche Gedanken zu dir selber? Also,
ja.
Ja, doch.
Nee, überhaupt nicht, null. Aber das sind natürlich Gedanken, die hast du nur, wenn du wirklich schon so lange, im Prinzip, du polarisierst auch gegen dich selber irgendwann. Also er kann nicht anders, als zu polarisieren.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass er wirklich einsam ist. Nee, aber mal ganz ehrlich, ich meine, warum... Also ich kann ja verstehen, wenn du sagst, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist mir alles zu links, das muss anders sein. Ich kann das ja als Haltung grundsätzlich erstmal alles verstehen. Aber wo kommt der Punkt, wo es für dich zu einer persönlichen Vendetta wird? Wo kommt der Punkt, wo du sagst, da fokussiere ich jetzt meine ganze Energie rein und habe nur noch dieses Thema. Also ich meine, wir kennen es als Kabarettisten, man liest die Zeitung, man entdeckt ein Thema, man interessiert sich dafür, man macht da was zu. Aber jetzt stell dir vor, ich würde 15 Jahre lang nur noch über diese Vermögensteuer reden. Das wäre ja für mich extrem traurig. Es wäre für Sie sehr, sagen wir mal, auch nicht unbedingt. Also,
ja, aber es gab ja, wie wir festgestellt haben, in einer Strecke Leute, die haben 15 Jahre über die Vermögensteuer gesprochen.
Ja, aber es hat sich nichts geändert. Nein, ich meine nur, also wann wird quasi Hass oder Wut, vielleicht nicht Hass, sondern Wut auf andere quasi zu dem, was mich überhaupt am Leben erhält. Und das denke ich immer, das passiert nur dann, wenn du in irgendeiner Form einsam bist. Wenn du in irgendeiner Form nicht mit deiner Umwelt kommunizierst. Wenn du nicht aufgefangen wirst. Wenn du nicht irgendwie...
Das heißt, wir sollten vielleicht alle Ulf Poschert eine Freundschaftsanfrage schicken.
Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir 3 Monate lang alle AfD-Wähler in Deutschland 3-mal am Tag herzlich und echt gemeint in den Arm nehmen würden, dann würden sich die Zustimmungswerte dieser Partei verändern. Bin ich der festen Überzeugung? Doch, ich glaube schon. Doch, Empathie steckt in uns.
Also ist dein Aufruf heute Abend AfDler umarmen?
Ja, Gott.
Wir sind jetzt auch mittendrin im Thema, weil natürlich grenzt sich Ulf Poschert immer wieder von der AfD eben auch ab. Aber wenn man ihm zuhört, könnte man schon auf die Idee kommen, dass er durchaus den ein oder anderen Talking Point der AfD auch übernimmt.
Wir haben Leute geholt oder eingeladen zu kommen, die für uns vor allem Probleme bedeuten und nicht Lösungen für das, was wir brauchen.
Alleine schon von der Tatsache auszugehen, dass wir Leute, also das Asylrecht als Einladung zu sehen, das ist ja schon so eine Herangehensweise, die überhaupt nicht passt und die letzten Endes in der Verkürzung und Verknappung einem Journalisten auch nicht schicklich ist, oder bilde ich mir das ein?
Nee, aber das meine ich ja, das ist dieses, wir haben Leute geholt, ich finde, man spürt das Empathielose einfach, es ist einfach... Da ist jemand extrem mit sich selber beschäftigt.
Ja, aber wenn er mit sich selber beschäftigt wäre, dann könnte man doch glauben, dass er seine Fakten parat hat. Und nee. Matze Hielscher, der stellt ihn in diesem Podcast ab und zu mal so ein bisschen vor die Problematik, dass das, was er sagt, nicht ganz mit den Statistiken zusammenpasst. Und da sagt Ulf Poschert was ganz Spannendes. Achten Sie mal drauf.
Ich führe mal aus, warum ich glaube, dass die Migrationspolitik ein großes Problem darstellt. Weil sie ja... dazu geführt hat, dass wir eine absolute Verhärtung in fast allen Debatten bekommen haben, weil Merkel mit der Öffnung der Grenzen eine unkontrollierte Zuwanderung ermöglicht hat, die
nicht... Ja, aber auch 65% sind integriert. Oder vielleicht sogar noch mehr. Also es war irgendwo bei Ende 60, Anfang 70%, die einen Job haben.
Nee, es ist sehr unterschiedlich. Also sehr, sehr unterschiedlich. Und wir haben ja auf jeden Fall einen Second Screen hier und dann bin ich mir sicher, da findet eine Diskussion darüber statt. Ich würde jetzt gar nicht in die Zahlenhuberei gehen wollen.
Nein. Wenn ich meine Fakten vortrage, konfrontieren Sie mich bitte nicht mit Fakten. Das haben wir ungern.
Und natürlich äußert sich jemand wie Ulf Poschert auch zum Bürgergeld, ja.
Das Bürgergeld ist ein grandioser Misserfolg. Frag mal Lars off the record, weiß ich gar nicht. Frag doch mal Sozialdemokraten, das würde ich mir so machen, wie erfolgreich das Bürgergeld ist. So. Das ist,
über wie viel Geld reden wir da?
Über viel zu viel, weil es kulturell dazu sorgt, wenn der Lohnabstandsgebot, wir haben einfach kein, die sich anstrengen und die faul sind, auf dem Nacken derjenigen, die sich anstrengen. Die Distanz ist zu klein. So.
Ist die Distanz nicht viel größer zwischen denjenigen, die ganz wenig haben und denjenigen, die ganz viel haben?
Oh Mann, ja, also das kannst du mit Heidi Reichenick besprechen. Das ist einfach totaler Unsinn.
Ja, klar.
So, und nur, dass sich einige fragen sich, warum redest du über den Poschardt? Weil der Mann eine unfassbare Reichweite hat. Weil er im Prinzip im Internet in Schnipseln zu sehen ist. Weil er bei Welt TV zu sehen ist. Weil er das, was er da macht, immer mit diesem Schildchen auf der Brust, ich bin Journalist, weil er das zu besten
gibt. Na, natürlich, und natürlich auch als Herausgeber der Welt natürlich genau diese Haltung jeden Tag über den Sender laufen lässt.
Und ich habe das Gefühl, ein 3-Stunden-Gespräch führt auch bei Ulf Poschardt dazu, dass er auf einmal Wahrheiten äußert über den Wert von Menschen, die er sich vielleicht in einem halbstündigen Gespräch nochmal überlegt hätte.
Ich wünsche mir einfach so eine Fokussierung in Deutschland wieder. Für mich ist das Unternehmertum. Müsste in den Fokus gehen, die Fleißigen, die sich anstrengen, und weniger die Fixierung auf eine für uns dysfunktionale Migration, auf Leute, die nur Transfers empfangen. Wir müssen uns nur kümmern um Unternehmer. Wir müssten eigentlich nur Wirtschaft machen. Wir müssten sagen, wir orientieren uns. Wir kümmern uns nur um die Leute, die dem Land und der Gesellschaft was bringen, die in der Lage sind, nach vorne zu bringen, den Wohlstand abzusichern.
Ja, ich merke, ich fahre die Stimmung
durch. Ich habe mir das nochmal überlegt. Ich will die doch nicht in den Arm nehmen. Ja.
Moment, er grenzt sich ab. Er grenzt sich von der AfD immer ab und sagt, die sind auch keine Lösung. Ja, und
naja, aber das, was er da ja erzählt, ist ja wirklich, also auch wenn wir gerade nochmal auf die Fakten vom ersten Teil zurückkommen, was die Vermögensteuer angeht, es ist ja einfach kompletter Humbug. Ist ja kompletter Humbug. Unser ganzes auch Steuersystem ist ja extrem auf die Unterstützung von Reichen ausgebaut. Die Tatsache, dass die größte Subvention nach wie vor an Überreiche geht, zeigt ja, dass unser System eigentlich schon genauso ausgelegt ist, wie er es sich wünscht. Also für jeden, der jetzt noch quasi mit einem halben Arsch in der Realität sitzt, stellt sich ja die Frage, wie soll die Welt von Ulf Poschardt denn dann wirklich im Endstadium aussehen?
Das kann er dir selbst sagen.
Es muss Leuten viel, viel schlechter gehen.
Wie bitte?
Und es muss Leuten viel, viel besser gehen. Wir brauchen größere Unterschiede.
Das sagst du das jetzt, weil das so viele was anderes sagen? Also ist das wieder so ein Ulf Poschardt?
Nee, das ist einfach eine tiefe Weisheit, weil dann geht's allen besser.
Was? Aber es ist der gleiche Schwachsinn, wie der Mittelberg erzählt hat.
Ja.
Wenn's...
Und mit so einem Scheiß müssen wir uns jede Woche beschäftigen, verdammt nochmal!
Aber jetzt mal ehrlich,
ja.
Du musst doch, aber sagen wir mal, ich bin jetzt ein total neoliberaler Typ. Ich bin total überzeugt davon, dass dieses Survival of the Fittest und so, dass das alles richtig ist. Aber ich muss doch selbst dann spüren, dass das, was ich da gerade sage, nicht funktionieren wird.
Na doch, weil das ist eine ganz tiefe Weisheit.
Ja, aber jetzt erklär mir doch, du hast doch vorhin gesagt, dass er große Zustimmung im Internet bekommt, dass er eine große Reichweite hat.
Ja.
So, jetzt werden ja
Ulf Poschardt... Er kriegt auch viel Widerspruch, das muss man fairerweise sagen.
Aber jetzt werden Ulf Poschardt ja nicht nur die 80.000 Milliardäre und Überreiche in Deutschland zuhören, sondern viele andere Menschen auch. Jetzt müsste doch bei denen eigentlich der Blick aufs eigene Konto reichen, um festzustellen, das, was der da erzählt, kann nicht funktionieren.
Ja, ich glaube, die größte Zielgruppe von Ulf Poschardt ist er selber. Und... Aber das reicht ihm. Das ist doch auch schön. Wenn du es geschafft hast, dass du dir selber reichst, dann kann man sagen, du bist reichelt. Das ist übrigens eine tiefe Weisheit, die ich gerade formuliert habe.
Ja.
Nein, aber er arbeitet natürlich seine Feindbilder ab. Also Ulf Poschardt ist erstmal, und das ist ja auch diesem Polarisierungsunternehmern eigen, Feindbilder aufbauen. Ja, Feindbild, öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
Genau, aber da kommen wir jetzt so ein bisschen zum Kern. Weil wir haben ja gerade schon ein bisschen verstanden, dass diese ganzen Argumente, die da kommen, im Wesentlichen schon sehr, sagen wir mal, wolkig sind.
Ja.
Also kann es nur noch eine wirkliche Intention geben. Und es ist die Spaltung voranzutreiben.
Und das ist das Gefühl, was ich habe bei diesen Menschen, die sich so drastisch äußern, dass das ihr Wunsch ist.
Mit welchem wirtschaftlichen Zweck?
Ich glaube, es geht erstmal um eine man will eine gewisse Relevanz bekommen. Und Relevanz bekommst du heute in diesen algorithmisierten Zeiten eben einfach davon, dass du solche Dinge rauslässt. Weil das wird sowohl positiv wie negativ wird das geklickt. Das führt zu Reaktionen und das pusht dich nach vorne. Und jemand wie er, der liebt das. Der liebt viel Feind, viel eher. Das ist so sein Motto. Und der bezieht all seine Energie aus dieser Polarisierung. Und das Ding ist, es ist so furchtbar durchschaubar. Es ist mittlerweile auch viral gegangen. Er hat bei Welt TV gesessen und hat etwas erzählt über ein weiteres Feindbild. Über Heidi Reicheneck sagt er Folgendes.
Hinter dieser heiteren, so Legoland-Gudrun-Enslin-Fassade verbirgt sich natürlich am Ende immer Endstation Gulag und Enteignung. Ne? Also diese Umverteilung wird ja dazu führen, dass bis tief in die Mittelschicht hinein Dinge anders mit den Eigentumsrechten sortiert werden. Es wird zu einem grandiosen Wohlstandsverlust für die ganze Gesellschaft führen. Es wird zu einem noch schärferen Exodus führen. Also wir sehen in Venezuela, Nordkorea und wo auch immer, das sind Ideen, die am Ende eine Gesellschaft kaputt machen, die zu Unfreiheit führen, die zu Repression, Unterdrückung führt. Natürlich. Und dieses Passiv-Aggressive verpackt in so ein aufgeregtes 17-jährigen Kostüm, wo man auch sieht, ja, die Tattoos können noch so wirken, als wäre es irgendwas Junges. Ist aber eigentlich schon ranzig geworden, so eine jung gewordene Mutter Beimer. Und das ist bemerkenswert, dass das gerade einen Zeitgeist trifft. Aber nochmal Glückwunsch an die Linke. Sicherlich zusammen mit der AfD auch bezeichnenderweise die erfolgreichste Partei der Gegenwart in der Bundesrepublik.
Ich liebe diesen ausgewogenen Journalismus. Ja, und das ist. Und zu guter Letzt habe ich noch was vorbereitet. Ich habe mir überlegt, wenn Ulf Poschardt eine Rezension zu Grundlos Gute Laune schreiben würde, habe ich mir überlegt, wie würde das klingen? Und ich habe das mal vorbereitet. Ulf Poschardt über Grundlos Gute Laune.
Also zunächst mal muss man ja beiden gratulieren, dass sie es geschafft haben, mit ihrer ideologisch durchdrängten Komiksimulation überhaupt ein Publikum zu generieren. Aber wer ist dieses Publikum? Das sind ja natürlich in weiten Teilen Underperformer aus dem linksradikalen Milieu, die sich da jede Woche eine Selbstvergewisserungsmesse lesen lassen, während sie sich mit Bio-Hafermilch ihre Latte Macchiatos anrühren. Aber am schlimmsten sind natürlich die beiden sogenannten Satiriker am Mikrofon. Ne? Also hinter der Fassade dieser verschmunzelten Schenkelklopfer-Witzigkeit zeigt natürlich der linkswoke Meinungshegemon seine verschlagene Fresse. Ich find's besonders verstörend, wie dieser selbstbesoffene Halbholländer Philipp Simon immer wieder mit dem erhobenen Zeigefinger, also dieser kabarettistischen Kriegsverletzung, seinen Zuschauern so eine pseudohumanistische Prostata-Massage verpasst. Das ist dann die große Hafenrundfahrt für vom Zeitgeist Betroffene. Aber absolut entsetzlich ist natürlich Tobias Mann, dieser Peter Pan auf Ritalin, der seine Harmoniesucht und ekelhaft gute Laune mit einer karnevalistischen Bierseligkeit garniert, die ich absolut zum Kotzen finde. Aber hey, Glückwunsch, Grundlos gute Laune. Das Shit-Bürgertum hat seine Hofnarren gefunden. Macht nur weiter so, ihr werdet schon sehen, wohin das führt. Ja, du selbstbesoffener Halbholländer, du. Ja, wir haben noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir möchten diesen Abend nicht enden lassen, ohne dass wir noch was gemeinsam machen. Und zwar haben wir hier eine KI aufliegen auf meinem Rechner, die kann Musik machen. Genau. Und wir würden eine Hymne für den heutigen Abend noch kreieren lassen. Und da brauchen wir Ihre Mithilfe. Du kannst es besser erklären als ich.
Genau. Wir würden gerne aus Begriffen, die Sie aus diesem heutigen Abend mitnehmen oder gehört haben, die geben wir jetzt quasi, tippt der Tobi gleich ein. Und dann wird die KI daraus, was machen wir, deutschen Schlager, oder? Wir machen wieder einen deutschen Schlager. Wird die KI innerhalb von roundabout 90 Sekunden einen Schlager machen? So, und jetzt brauchen wir mal so ein paar Begriffe oder Wörter, die Sie interessant finden oder gehört haben oder mal gehört haben wollen.
Was zum Abend heute passt.
Was zum Abend heute passt. Wenn Sie mal irgendwas reinrufen. Geburtstag. Was? Geburtstag.
Ich habe gehört, selbstbesoffene Halbholländer. Selbstbesoffene Halbholländer. Moment, ich muss schreiben.
Ja, Reichensteuer auf jeden Fall.
Genau.
Vielleicht noch ein Politikername oder sowas?
Genau.
Bitte? Friedrich Merz, habe ich gehört. Friedrich Merz.
Friedrich Merz.
Und weißt du was, wir nehmen Ulf Poschert noch dazu.
Ulf Poschert. Kartoffelsuppe? Ja, auch gerne. Es gibt einen Merkel-Fan hier im
und,
Raum.
Und Omas Asche.
Omas Asche, ja. Hafenrundfahrt. Oh ja. Hafenrundfahrt finde ich auch großartig.
Das reicht.
Ist es zu viel, zu wenig?
Nee, jetzt reicht. Hafenrundfahrt.
Brauchen wir noch Tu-Wörter?
Nee, wir machen noch Köln-Wahn, machen wir noch dazu. Köln-Wahn.
Vielleicht kannst du noch Elshof mit reinmachen.
Elshof, ja, machen wir auch noch. Jetzt lasse ich jetzt erstmal die...
So.
Ja,
da und kommt bevor das Lied jetzt gleich da ist, wir hoffen, dass Ihnen dieser Abend gefallen hat. Die Folge können Sie dann nächste Woche hören. Wir haben festgestellt, viele Leute, die heute Abend hier waren, haben es quasi zum ersten Mal gehört und gesehen. Sie haben dann quasi Möglichkeit, noch 38 Folgen sich anzuhören. Tun Sie das, das würde uns sehr freuen. Wir werden bald auch so eine Art freiwilliges Abo-Modell für den Podcast machen. Ansonsten sind wir jede Woche mit einer neuen Folge da. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier waren und uns Ihre Zeit geschenkt haben und Ihre Aufmerksamkeit und wollen uns gemeinsam mit Ihnen, von Ihnen verabschieden mit einem deutschen Schlager.
Ich wach auf mit Konfetti im Gesicht. Weiß nicht, ob's Liebe war oder nur Licht. Vom Handy strahlt mir Friedrich Merz ins Ohr. Der sagt, die Armen haben zu viel Humor. Da draußen hupt ein SUV mit Herz. Innen singt der kleine Ulf Poschert Schmerz. Ich mach mir einen Drink aus Breewaldgurken und denk, so kann der Tag gut stürzen. Ich hab grundlos gute Laune auf der Hafenrundfahrt meiner Träume. Der selbstbesoffene Halbholländer schreit Hello. Wir stoßen an auf reichen Steuer, auf Kartoffelsuppe mit Omas Feuer und tanzen durch Köln-Wahn im Elshof. Wow!
Das war grundlos gute Laune. Dankeschön.
Das war die 39. Folge Grundlos gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Live aus dem Elshof in Köln-Wahn. Produktion Flashflow Recordings. Lieber Asche streuen als Asche machen. Tschüss.